Liebe Gemeinde, wären wir hier heute Morgen nicht in einem Kirchraum oder im Gemeindesaal, sondern sagen wir im Abflugbereich eines Flughafens, dann hätten wir alle heute Morgen durch eine Sicherheitskontrolle gehen müssen. Sie wissen, wie das funktioniert. Da wird das Handgepäck durchleuchtet und die Kleidung. Normalerweise muss man seinen Laptop auspacken dort und auf dieses Band legen. Und worauf achten die, dass man keine flüssigen Substanzen mit sich führt, kein Taschenmesser und keine Waffen? Und je nachdem, wie leistungsfähig die Durchleuchtungsgeräte wären, also angenommen, hier stünde so ein Überprüfungsgerät, bin ich sicher, man hätte heute Morgen bei jedem von uns mindestens eine gefährliche Waffe im Gepäck gefunden. Eine Waffe, die jederzeit entsichert und jederzeit in Anschlag gebracht werden kann. Und diese Waffe ist unsere Zunge. Unsere Zunge, die wir immer mit uns tragen und für die wir in der Regel keinen Waffenschein haben. So bewertet es der Jakobusbrief, an dessen drittes Kapitel wir uns heute im Rahmen unserer Sommerreihe mit Jakobus durch den August heranwagen. Jakobus schreibt in Kapitel 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Und darum lautet unser Thema heute Morgen die Macht unserer Worte. Und zu Ihrer Beruhigung sei gleich gesagt, auch wenn Jakobus 5 und Abschnitte aus Jakobus 3 abgedruckt sind, wir legen heute nur Jakobus 3, 1 bis 12 aus. Ursprünglich hatte ich geplant, Jakobus 5 noch mit dazu zu nehmen, habe diesen Plan dann aber wieder aufgegeben, weil Jakobus 3 uns ausreichend beschäftigen wird. Die Macht unserer Worte, das ist das Thema heute Morgen. Und die Macht von Worten und den Gedanken, die wir damit ausdrücken, die wird oft unterschätzt bei uns. Es wird das geschriebene Wort unterschätzt und auch das gesprochene Wort. Und Sie kennen alle diese Formulierung. Dann sagen wir schnell mal, ach, das sind ja bloß Worte. So als ob das nichts ausrichten würde. Es wird unterschätzt auch in manchen Liedern, also zum Beispiel in einem Lied, das ich eigentlich sehr schätze, wie wir miteinander reden, hier in dem Lobenbuch, 262, das geht gut los, wie wir miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Und dann heißt es im Refrain immer, unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt. Das könnte so verstanden werden. Auf der einen Seite ist unser Leben, das redet lauter als die Worte, die wir sagen. Nach dem Motto, die Worte, die wir sagen, sind nicht so schwierig. Das kriegen wir schon hin mit den Worten. Unser Problem ist, wie wir handeln. Aber dabei wird übersehen, dass die Worte auch unser Leben, auch unser Handeln sind. Und dass wir schon mit den Worten sehr schnell und sehr heftig Probleme bekommen können. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, mit den Worten sind wir ganz gut und das kriegen wir alles hin. Und dann ist nur noch das Handeln problematisch. In Gottes Bewertung haben Worte ein starkes, starkes Gewicht. Das gilt sowohl im Guten wie im Schlechten. Worte können massiven Schaden anrichten. Und Worte können unsagbar viel Gutes bewirken. Worte, das ist das Gesamte, und dann die einzelnen Wörter, die die Sätze zusammenbauen. Gott, und das ist hochinteressant, liebe Gemeinde, Gott selbst hat Wörter und Sprache in besonderer Weise geadelt. Nämlich, indem er seinen eigenen Sohn als das Wort bezeichnet hat. So geht ja das Johannesevangelium los. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Damit ist Jesus gemeint. Das Wort. Und Gott hat die Welt geschaffen. Wie? Durch das Wort. Gott handelt und er schafft neue Wirklichkeit, indem er spricht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott schuf durch sein Wort den Menschen zu seinem Bilde. Und wir wissen aus der Bibel, diese Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen, diese sogenannte Imago Dei, diese Ebenbildlichkeit des Menschen, die den Menschen von allen anderen Lebewesen abhebt. Diese Ebenbildlichkeit zeigt sich unter anderem darin, dass wir reden können und in den meisten Fällen auch schreiben. Darin zeigt sich ein Teil unserer Gott-Ebenbildlichkeit, dass wir reden können, dass wir mit Worten handeln. Und die Worte, die dabei herauskommen, die können eine ungemein starke Wirkung haben. Am Rande bemerkt, deswegen haben auch die Geisteswissenschaften so eine starke Wirkung und Bedeutung. Oftmals wird ja so getan, ja, Wirtschaftswissenschaften, da wird viel bewegt, stimmt ja auch. Und die Naturwissenschaften, die sind innovativ, ist ja auch alles richtig. Und dann wird manchmal gesagt, naja, Geisteswissenschaften, das ist einfach nur so ein bisschen Gerede und Gelaber, das trägt nichts aus. Wobei geht es bei Geisteswissenschaften? Da geht es um Worte und es geht um Konzepte. Es geht um Sprachen, es geht um Philosophie, es geht um Germanistik, es geht um Geistesgeschichte. Und da kann man nicht sagen, Worte sind Schall und Rauch und Umgang mit Worten und Konzepten ist brotlose Kunst. Ich sage Ihnen, die Frankfurter Schule des Neomarxismus hat durch ihre Konzepte und durch ihre Philosophie und durch ihre Sprache und dadurch, dass sie diese Sprache vermittelt haben, unsere Gesellschaft stärker verändert als hunderte von Ingenieuren und Volkswirtschaftlern. Also bitte, ich möchte mich nicht mit Ingenieuren und Volkswirtschaftlern anlegen. Ich schätze deren wissenschaftliche Tätigkeit genauso. Ich will nicht sagen, dass die Geisteswissenschaften wichtiger sind. Aber ich denke, diese Missachtung der Bedeutung der Geisteswissenschaften ist ein Indiz für die Unterschätzung der Wichtigkeit von Worten und Wörtern und Konzepten und deren Wirkung. Unsere Gesellschaft wäre nicht so massiv vom Neomarxismus geprägt bis in den kleinsten Kindergarten hinein, wenn nicht die neomarxistische Ideologie durch Worte und Konzepte gewirkt hätte. Das ist ein Teil unserer Schöpfungswirklichkeit und die Bibel macht das sehr deutlich. Die Bibel sagt, Gott hat die Schöpfung so ausgestattet, dass Worte, dass Gedanken, dass Konzepte Gewicht haben und Wirkung. Gott hat uns als Antwortwesen geschaffen. Er hat uns bevollmächtigt zum Antworten und darum haben wir Menschen für unsere Worte eine starke Verantwortung, eine Verantwortung, die uns oft nicht ausreichend bewusst ist. Und darauf will uns Jakobus mit seinem dritten Kapitel behaften. Jakobus will uns sagen, du, es ist ein wichtiger Bereich deines Glaubens, es ist ein wichtiger Bereich deines Heiligungslebens. Es ist ein wichtiger Bereich deiner Nachfolge, Jesu, wie du mit deinen Worten und Wörtern, einzelnen Wörtern umgehst. Und darum bringt Jakobus 3 uns zu diesem Thema, die Macht unserer Worte. Und wir werden heute über die zerstörerische Macht von Worten sprechen. Das ist Jakobus 3. Und wir werden beim nächsten Mal dann mit Jakobus 5 über die heilsame Macht von Worten sprechen. Also heute geht es um die zerstörerische Macht von Worten und beim nächsten Mal um die heilsame Macht. Ursprünglich wollte ich das in einer Predigt zusammenbinden, habe aber gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also heute beschränken wir uns auf die zerstörerische Macht von Worten. Und wir lesen jetzt diese 12 Verse aus Jakobus 3, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Und so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du unser Reden heilst. Amen. Also, heute geht es um die zerstörerische Macht von Worten. Und Jakobus setzt dabei ein bei der Aufgabe der Lehrer. Und das ist interessant. Von außen betrachtet war der Dienst des Lehrers damals sehr anerkannt. Die Leute, die Lehrer waren, hatten ein gutes Prestige, ein gutes Ansehen. Der Lehrer in der christlichen Gemeinde entsprach in etwa dem Rabbi in der jüdischen Gemeinschaft, in der jüdischen Community. Und Jakobus sieht nun das Problem, dass zu viele nach diesem Dienst des Lehrers trachten, die dafür nicht oder noch nicht geeignet und nicht oder noch nicht ausreichend vorbereitet sind. Lehrer, das waren die Leute, die die biblische Lehre entfalten und erläutern sollten. Das waren jene, die die Wahrheit des Evangeliums erklären und begründen sollten, im Zusammenhang auch mit dem Alten Testament, und zeigen sollten, Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen Vorhersagen, die das gesamte Wahrheitsverständnis, das Gott uns offenbart, der Gemeinde immer wieder erläutern und gegen Angriffe verteidigen sollten. Das waren die Lehrer und sind sie eigentlich bis heute. Und nun sagt Jakobus, die Lehrer werden besonders zur Rechenschaft gezogen. Nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Großes Wissen bedeutet große Verantwortung. Lehrer werden von Gott in besonderer Weise zur Rechenschaft gezogen, also Lehrer innerhalb der Gemeinde. Ja, sie haben besonders viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Sie haben besonders viele Möglichkeiten, auch zu sündigen. Und Jakobus gibt das ja zu, er sagt, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Machen alle viele Fehler, wir brauchen alle viel Vergebung, gerade auch als Lehrer. Warum? Weil wir mit Worten und Sprache arbeiten und weil die Zunge in Verbindung mit ihrer Steuerung im Gehirn, die aus dem Herzen kommt, weil die Zunge der Teil des Menschen ist, der sich offensichtlich besonders schwierig kontrollieren lässt und der besonders schnell aus dem Ruder läuft. Das ist die Diagnose, die biblische Diagnose von Jakobus. Das heißt, ihr Lieben, beim Reden sind wir besonders angreifbar. Wenn wir reden, können wir uns besonders leicht verfehlen. Und deswegen ist das nicht zutreffend zu sagen, ja, unser Reden kriegen wir schon hin und der Rest des Lebens ist das Problem. Nein, unser Reden ist oft das Problem. Und darum hier die Logik bei Jakobus, dass er sagt, wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt Ordnung in unser Leben kriegen, was unser Reden angeht, den Umgang mit der Zunge, den Umgang mit Gedanken, die dann zu Wörtern werden, dann, wenn wir das in den Griff kriegen, dann werden wir auch unser sonstiges Leben verantwortungsvoll führen können im Sinne des Herrn. Und dann werden wir auch unser sonstiges Leben in den Griff bekommen. So ist das hier gemeint. Und dieser Ausdruck vollkommener Mann, der sich im Wort nicht verfehlt, das meint nicht, dass jemand perfekt ist oder fehlerlos oder ein unerreichbares Ideal da vor Augen gestellt bekommt. Sondern wir hatten das ja auch schon an anderer Stelle gesehen, wenn Jakobus von vollkommen spricht, dann meint er ausgereift. Im Sinne Gottes gestaltet, Gott kommt mit ihm zum Ziel, auch wenn er noch nicht perfekt ist. Aber Gott arbeitet an ihm und Gott lässt ihn reifen in seinem Charakter und in seinem Wesen. Und das meint Jakobus hier. Er sagt, darum soll es gehen. Und Jakobus benutzt die Gefährdung der Lehrer. Jakobus steigt mit diesem Beispiel an, um uns allen daran zu zeigen, der Umgang mit Zunge und Sprache ist hochsensibel. Und an diesem Punkt, ihr Lieben, müssen wir besonders wachsam sein, wir alle. Und dann zeigt Jakobus an drei knappen Tatsachen, warum das so ist. Warum unsere Worte, unsere Sprache, unsere Zunge eine so zerstörerische Macht ausüben und entwickeln können. Drei knappe Punkte, an denen wir das zeigen wollen. Das erste ist die Effektivität unserer Zunge. Man könnte auch sagen, die Wirksamkeit, die Wirkmächtigkeit, die Effektivität unserer Zunge. Und das erklärt Jakobus in den Versen 3-6. Er sagt, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Und dann sagt er sie auch, die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Wir kennen diese Formulierung, kleine Ursache, große Wirkung. Das ist hier gemeint. Effektivität. Die Zunge ist ungemein effektiv. Ungemein wirkmächtig. Sieh, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet das ist dann der ganz große Horizont, die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Und deswegen ist es ein Irrtum, wenn wir manchmal so beschwichtigen und sagen, ich sag ja bloß. Das sind Worte. Ich sag ja bloß. Nein, es sind Worte. Ein äußerlich kleines Ding, bloß ein äußerlich kleines Ding wie die Zunge, kann eine ungemein große Wirkung erzielen. Und dafür bringt Jakobus hier zwei praktische Beispiele. Einmal das Pferd. Mit einem kleinen Zaumzeug kann man ein ganzes Pferd lenken. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Und dann das zweite Beispiel ist das Schiff. Siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden. Das ist die Außeneinwirkung, die auf unser Leben drauf bläst und drauf prallt. Werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Also mit einem kleinen Zaumzeug kann man ein großes Pferd lenken durch ein kleines Steuerruder. Durch eine kleine Zunge am Heck werden große Schiffe dahin gelenkt, wohin der Steuermann mit Macht will. Und dieses Ruder ist unscheinbar unter der Wasseroberfläche oft, ne? Und dennoch ist es das entscheidende Navigationsmittel. Und genau das will Jakobus uns hier deutlich machen. Er sagt, das kleine Teil lenkt das große Ganze und schon eine kleine Bewegung kann die Richtung verändern. Ganz entscheidend. Und jetzt sagt Jakobus dann in Vers 5, als ob er einen Pfeil von Vers 4 zu Vers 5, so einen daraus folgt Pfeil zeichnet, so ist es auch mit unserem Reden. Kleines Glied, unscheinbar, fast unsichtbar, richtet große Dinge an. Und das heißt, auch wenige Worte können viel Wirkung haben. Starke Wirkung, zum Guten wie zum Schlechten. Und dann kommt das Negativbeispiel, weil es ja hier um die zerstörerische Kraft der Worte ging. Mit dieser Effektivität kann weitreichende Zerstörung angerichtet werden. Ein kleines Feuer löst einen ganzen großen Waldbrand aus. Die kleine Zunge befleckt den ganzen Leib und richtet massiven Schaden an. Ein kleines Feuer zündet einen großen Wald an. Und diese zerstörerische Kraft, diese destruktive Wirksamkeit, diese negative Effektivität, das hat unsere Zunge. Und so fasst Jakobus das dann in Vers 6 zusammen. Man muss diesen Text gar nicht so intensiv erklären. Der erklärt sich eigentlich selbst. Eine Welt voll Ungerechtigkeit, sie befleckt den ganzen Leib, sie zündet die Welt an. Und jetzt wird's noch mal spannender. Denn am Ende von Vers 6, sehen Sie genau hin, am Ende von Vers 6 erklärt Jakobus zu unserem Erschrecken, woher dieses zerstörerische Potenzial kommt. Und woher kommt es? Aus der Hölle. Es kommt vom Teufel, sagt er. Der Teufel inspiriert und benutzt unsere Zunge in Verbindung mit unseren Gedanken. Ja? Den ganzen Leib befleckt sie, zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das deutlicher geht's nicht. Und Jakobus spricht hier zu Christen. Er sagt, auch die Zunge von Christen kann von der Hölle entzündet werden. Das ist also der erste Grund, warum unsere Worte so viel zerstören können. Das ist die Effektivität unserer Zunge. Und dann nennt Jakobus einen zweiten Grund, warum unsere Worte so viel zerstören können. Und das ist die Zügellosigkeit unserer Zunge. Unsere Zunge ist nicht zu kontrollieren. Sie ist nicht in den Griff zu kriegen, sagt er. Und das sind die Verse 7 bis 8. Er sagt, in jeder Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren, also das sind keine Haustiere, von denen er hier spricht. Eigentlich Tiere, die wir schlecht züchten können und zähmen. Er sagt, jede Art von denen wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Also das kann der Mensch. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Die kriegt er nicht in den Griff. Die ist zügellos, die ist undisziplinierbar, die ist unkontrollierbar. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Vorher hat er von der Schlange gesprochen, die wir zähmen können. Also vor Giftschlangen können wir uns möglicherweise noch schützen. Aber vor dem tödlichen Gift unserer Zunge können wir uns offensichtlich kaum schützen, wenn der Heilige Geist nicht an unserem Herzen arbeitet und uns bewahrt. Das ist sehr, sehr deutlich und sehr schonungslos formuliert. Das heißt, kein Mensch kann normalerweise die Zunge zähmen und disziplinieren. Egal, was für ein Temperament er hat. Wir können wilde Tiere zähmen, aber unsere eigene Zunge kriegen wir nicht in den Griff. Und wir kriegen unsere Worte selbst nicht in den Griff. Und wir kriegen die Folgen nicht in den Griff, die wir mit unseren Worten anrichten und ausrichten. Ihr Lieben, das ist ein sehr, sehr ernster Befund. Und deswegen heißt es in Sprüche 10, Vers 19 auch, wo viele Worte gemacht werden, da geht es ohne Sünde nicht ab. Es ist immer die Gefahr, viele Worte, viel Gefahr zu sündigen. Das sollten wir bei unseren Gesprächen auch immer mit dem Blick haben. Und ein Ausleger, Fritz Grünzweig, hat das so formuliert. Er hat gesagt, der Apotheker würde mit den Gesetzen in Konflikt kommen, wenn er unbegrenzt Gift verkaufte. Wie viel Gift wird dagegen ungestraft gesprochen, gedruckt und gefunkt? Wie viel Gift produzieren wir ungestraft? Axel Kühner, ein alter Pastor, hat dazu in seinen Überlebensgeschichten für jeden Tag eine kleine Geschichte erzählt. Und Bruder Donder, einer unserer Gemeindeältesten, hat diese Geschichte vor einiger Zeit in einer Predigt hier schon mal erwähnt. Und ich möchte sie nochmal in Erinnerung rufen, weil sie sehr gut illustriert, was Jakobus uns hier sagen möchte. Einst hat eine Frau über ihren alten Pfarrer eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht, die schnell durch die ganze Gemeinde flog und weit über ihre Grenzen hin Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf schwer krank wurde, bereute und bekannte sie ihre Lügen. Nach ihrer Genesung ging sie zum Pfarrer und bat ihn um Verzeihung. Gewiss verzeih ich dir gern, sagte der alte Pfarrer freundlich, aber ich möchte dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, rief die Frau erleichtert. Was wollen Sie? Geh heim, sagt der Pfarrer, und schlachte ein schwarzes Huhn und rupfe ihm alle Federn aus, auch die kleinsten, und verliere keine davon. Dann lege die Federn in einen Korb und bringe sie zu mir. Die Frau war etwas verwundert, aber dachte, das ist vielleicht ein alter Brauch. Ich mach mal, was der alte Pfarrer sagt. Sie fand so ein schwarzes Huhn und dann kam sie mit dem Körbchen voller schwarzer Federn wieder zum Pfarrer zurück. Was soll ich damit machen, sagte sie. Okay, sagte er, jetzt geh langsam durch das Dorf und streue alle drei Schritte ein wenig von den Federn aus. Und dann steige auf unseren Kirchturm, wo die Glocken hängen, und schütte den Rest dort oben auf das Dorf hinab. Und dann komm wieder zu mir. Seltsames Ritual, dachte sie. Aber nach einer Stunde hatte sie alles getan und war mit dem leeren Korb wieder beim Pfarrer. Schön, meint er freundlich. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt gehe durch das Dorf und sammle all die ausgestreuten Federn wieder in dein Körbchen. Aber sieh zu, dass keines fehlt. Und jetzt starrte die Frau dem Pfarrer erschrocken an und sagte, das ist doch unmöglich. Der Wind hat doch die Federn in alle Richtungen zerstreut. Siehst du, sagte er, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denke an die kleinen schwarzen Federn, bevor du deine Worte ausstreust. Das ist das Problem der Zügellosigkeit, was hier sehr krass illustriert wird. Wir können unsere Worte nicht zähmen, nicht zügeln, nicht kontrollieren und wir können dann die Folgen, die unsere Worte anrichten, ebenso wenig kontrollieren, zähmen, zügeln, einholen, rückgängig machen. Wir können um Vergebung bitten, aber wir können vieles, was wir mit diesen Worten angerichtet haben, nicht ungeschehen machen. Und Jakobus sagt, siehe, das ist der zweite Grund, warum Worte eine so zerstörerische Macht haben. Das ist die Zügellosigkeit unserer Zunge. Die Effektivität war das erste und die Zügellosigkeit unserer Zunge das zweite. Und dann nennt Jakobus noch einen dritten Grund, warum Worte so viel zerstören können. Nach der Effektivität und der Zügellosigkeit unserer Zunge spricht er drittens von der Gespaltenheit unserer Zunge. Oder man könnte auch sagen von der Doppelbödigkeit unserer Zunge. Und das sind die letzten Verse, die Verse 9 bis 12. Also mit ihr, mit der Zunge, sagt er, loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Es ist diese Doppelbödigkeit, diese Gespaltenheit, diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit unserer Worte und unserer Zunge. Und deswegen gibt es ja auch diesen Ausdruck in unserer Sprache, doppelzüngig. Genau das meint er hier, doppelzüngig. Widersprüchlich, doppelbödig, gespalten. Und Jakobus sagt, pass auf. Deine Zunge ist effektiv, deine Zunge ist zügellos und deine Zunge ist doppelbödig, sie ist gespalten. Und darum ist sie eine Gefahr für deine Mitmenschen und eine Gefahr immer wieder deinen Herrn, der die Wahrheit ist, zu verunehren. Eine und dieselbe Zunge produziert Loben, sagt er, und Fluchen, dass wir Gott preisen und dass wir Gottes Geschöpfe verfluchen, dass wir sie endgültig verurteilen, dass wir sie in einen Verderbenszusammenhang reinstellen, dass wir sie mit Worten fertig machen. Wie Manfred Siebald mal gedichtet hat, ich dolche mit Blicken, verletze mit Worten, in meinen Gedanken beißt mancher ins Gras. Das können wir. Und es ist interessant, diese Gespaltenheit hat auch etwas mit der Schlange zu tun. Denken Sie an die gespaltene Zunge der Schlange. Und hier kommt das Schlangenmotiv mehrfach vor. Also Hölle in Vers 6, das ist der Teufel. Und Sie wissen, der Teufel bedient sich welches Tieres in 1. Mose 3 beim Sündenfall? Der Schlange. Und dann läuft dieses Schlangenmotiv mit jeder Art von Tieren und Vögeln. Und Schlangen wird gezähmt. Das ist Vers 7. Und in Vers 8 ist dann die Rede vom tödlichen Gift. Und das kann auch wieder auf das Schlangengift bezogen sein. Und hier in Vers 10 wird dann diese Doppelzüngigkeit, diese Gespaltenheit auch wieder an die Schlange erinnern. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Und dadurch, dass sich dieses Schlangenbild durchzieht, macht Jakobus unausgesprochen deutlich, Leute, es ist teuflisch. Es ist das Werk des Teufels, der sich unserer von Gott geschaffenen Zunge bedient, um so viel Schaden und Übel und Zerstörung und Traurigkeit und Herzeleid anzurichten. Dabei hat doch der Jesus gesagt, wir sollen die segnen, die uns fluchen. Matthäus 5, Vers 44. Römer 12, 14 sagt Paulus, segnet und fluchet nicht. Und 1. Johannes 4 fordert uns auf, darüber nachzudenken, was das heißt. Wer sagt, ich liebe Gott und flucht seinem Bruder, der ist ein Lügner. Wie reden wir übereinander? Wie denken wir übereinander? Und dann bringen die Verse 11 bis 12 drei Beispiele aus der Natur, die zeigen, die Natur, die Gott geschaffen hat, die steht natürlich auch unter dem Sündenfall, aber die Natur ist nicht doppelbödig. Trotz dessen, dass sie gezeichnet ist vom Sündenfall, sondern die Natur, die ist eindeutig. Die ist einfältig, die ist nicht doppeldeutig. Drei Beispiele. Jede Quelle gibt nur eine Art von Wasser, bitter oder süß. Nicht ambivalent. Jede Pflanze bringt nur das hervor, was ihrem Wesen entspricht. Und eine salzige Quelle bringt kein Süßwasser hervor. Verstehen Sie, da geht es jeweils um die Einlinigkeit, um die Eindeutigkeit. Lässt auch die Quelle aus einem Loch, aus ein und demselben Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Antwort nein. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? Nein, diese Doppelbödigkeit gibt's da nicht. Und drittes Beispiel, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Das ist unmöglich. Die Natur ist in der Hinsicht eindeutig und die Zunge ist mehrdeutig. Wir sind gezeichnet von dieser Doppelbödigkeit. Das ist die Folge unserer Sünde. Und die Gespaltenheit unserer Zunge weist zurück auf die Gespaltenheit unseres Herzens. Und deswegen hat der Herr Jesus ja deutlich gemacht in Matthäus 15, Vers 19, dass die ganzen Sünden und sündigen Worte, die wir da produzieren, aus dem Herzen kommen. Und wenn wir diese Liste uns anschauen, dann sehen wir, dass das auch viel mit Worten zu tun hat. Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen kommen böse Gedanken und dann Mord, Ehebruch, aber dann Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis. Lästerung, das sind Worte, die aus dem Herzen kommen. Und gespaltenes Reden, das einen Rückschluss zulässt auf die Gespaltenheit unseres Herzens. Auch wenn wir zu Jesus gehören, wir sind die Sünde noch nicht vollständig los in der Praxis unseres Lebens. Und Jakobus sagt, passt auf. Bedenke ganz ehrlich deine Anfälligkeit an dieser Stelle und lass dir helfen. Denn das Ziel Gottes mit uns ist ja was? Dass wir einfältig werden, im besten Sinne. Dass wir zu einem ungeteilten Leben finden. Dass wir immer mehr von unserer Doppelbödigkeit und Heuchelei und Doppelgesichtigkeit und Gespaltenheit verlieren und immer eindeutiger, klarer werden. Unsere Worte wie die Taten, das, was wir ins Gesicht sagen, wie das, was wir reden, wenn der Betreffende, um den es geht, ebenfalls äußern. Dass das nicht zwei verschiedene Wahrheiten sind, nicht zwei unterschiedliche Kategorien. einfältig. Und gerade der Jakobusbrief, wir werden das in einem der nächsten Sonntage auch nochmal sehen, macht ja immer wieder deutlich, Gott ist total eindeutig. Gott ist total einlinig. Das hatten wir schon gesehen und ich hatte darauf auch hingewiesen in Jakobus 1, Vers 5, wo Gott sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Und in dem Zusammenhang hatten wir schon gesehen, dass Gott gibt gern und großzügig, das heißt mehr als nur, dass Gott viel gibt. Sondern wir hatten gesehen, das meint eigentlich, Gott gibt vollständig, Gott gibt ungeteilt. Gott ist ohne jede Halbherzigkeit darauf konzentriert, sich um dein geistliches Leben zu kümmern. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt, ganz einlinig, ohne Hintergedanken. Bei Gott gibt es kein Kleingedrucktes, hatten wir gesagt. Bei Gott gibt es nicht noch so eine Falle, noch so einen zusätzlichen Paragraphen, den wir beim ersten Lesen nicht merken. Sondern Gott ist absolut klar dir gegenüber, Mensch. Er ist absolut offen. Er lässt nicht den geringsten Zweifel. Gott lässt nicht die geringste Unklarheit. Und so ist es Gottes Ziel auch mit deinem Leben, dass du ihm immer ähnlicher wirst, dass du immer eindeutiger wirst, immer durchschaubarer im besten Sinne, immer präsenter, immer unverstellter, immer durchsichtiger auf Christus hin. Und das heißt, immer weniger doppelzüngig, immer klarer. Und von Gott wird es dann nochmal gesagt, in diesem wunderbaren Vers, den wir auch entdeckt hatten, in Jakobus 1, Vers 17, wo es heißt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist absolut Licht. Er ist der Vater des Lichts. Er schafft die Gestirne, bei denen es Wechsel von Licht und Finsternis gibt. Tag und Nacht, Mond und Sonne. Aber Gott selbst, der Vater der Lichter, bleibt sich immer gleich. Bei ihm ist keine Veränderung. Totale Eindeutigkeit, Durchsichtigkeit, Verlässlichkeit. Und Gott will seine Kinder, die wir geworden sind, wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter angerufen haben, wenn wir uns von Jesus unsere Sünde haben vergeben lassen, wenn wir es zugegeben haben, dass wir Christi Opfertod am Kreuz brauchen, um nicht verdientermaßen auf ewig in der Hölle zu landen. Wenn wir so zu Jesus gekommen sind und Gottes Kinder geworden sind, dann arbeitet Gott an unserem Leben und an unserem Herzen. Und er will uns immer mehr da hineingestalten. Das ist sein Ziel mit uns. So wie es in dem Lied heißt, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Also nicht einfältig im Sinne von naiv, sondern im Sinne von klar, von transparent, von nicht hinterrücks, sondern durchschaubar und in dem Sinne auch wahrhaftig. Paulus hat das einmal ganz ähnlich gesagt, worum wir uns bemühen sollen, auch in unseren Worten. Und Paulus hat ja immer klar gemacht, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft, aber das ist es, was Gott in uns wirken will. Da sagt er in Philipper 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es kommt ja aus dem Herzen. Und dann fährt er fort, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, also im biblischen Sinn einen guten Ruf. Es sei eine Tugend, es sei ein Lob. Darauf seid bedacht. Das heißt, darauf seid auch bedacht in euren Worten. Wie reden wir? Wie reden wir übereinander? Wie reden wir über andere? Paulus hat uns hier ein wunderbares Modell gegeben in diesen Versen. Philipper 4, 5 bis 9. Und Jakobus, und damit kommen wir schon auf die Zielgerade. Jakobus hält uns in diesem Abschnitt durch den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist es schenkt, dass wir diese Verse lesen und überführt werden und erschrecken und erkennen, wie ernst das ist, dann hält uns Gott durch Jakobus einen Spiegel vor. Und dann sagt er uns mit diesen Versen, du gib Acht auf deine Worte. Deine Worte können eine ungemein zerstörerische Kraft entwickeln und bedenke, wozu du fähig bist. Bedenke, wie du mit Worten verletzen kannst. Bedenke, wie du mit Worten demütigen kannst. Bedenke, wie du mit Worten andere entmutigen kannst. Auch In der Erziehung zum Beispiel oder im Zusammenarbeiten mit Kollegen oder wie wir in der Gemeinde mit den verschiedenen Aufgaben miteinander umgehen. Wie schnell können wir entmutigen? Bedenke, wie du mit deinen Wörtern verleumden kannst, wie du diffamieren kannst. Bedenke, welche Chance du hast, Unwahrheiten zu verbreiten oder Halbwahrheiten. Das sind nicht bloß Worte. Bedenke, was passiert, wenn du deinem Zorn freien Lauf lässt oder wenn du deinen Zorn loslässt, wenn auch mit angezogener Handbremse. In Kapitel 2, Vers 20 hat Jakobus ja gesagt, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und deswegen hat er in dem Vers davor noch gewarnt, das gehört auch in unseren Zusammenhang, Jakobus 2, Vers 19, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und langsam zum Zorn, denn der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Und das ist Gottes Ziel mit uns, ihr Lieben. Das will der Heilige Geist in unserem Leben bewirken, dass wir noch viel ernster nehmen die Worte, die wir sagen. Und es geht nicht nur darum, dass wir uns ein bisschen besser beherrschen, also dass wir gewissermaßen den Deckel etwas länger auf dem Topf halten können. Das löst ja noch nicht das Problem. Also wir beißen uns noch einmal mehr auf die Zunge und die Zunge blutet noch einmal mehr und wir reißen uns noch mal mehr zusammen und machen noch mal mehr die Lippen schmaler und ziehen das irgendwie durch, uns nicht gehen zu lassen. Das ist nicht gemeint, obwohl das manchmal schon vielleicht ein erster Schritt sein kann, dass ich mir einfach auf die Zunge beiße. Aber es geht Gott ja um viel mehr. Er will eine Herzensveränderung. Deswegen sagt er ja hier, es kommt aus der Hölle. Von der Hölle her wird die Zunge angezündet. Und Jakobus zeigt, das Problem, um das es hier geht, ist nicht unser Temperament. Das mag ein Problem auch sein. Und sicherlich ist jemand, der etwas aufbrausend ist von seinem Wesen her, an der Stelle auf den ersten Blick noch mehr gefährdet als jemand, der ohnehin eher ein stillerer Typ ist und einen längeren Anlauf braucht, bevor er mal was sagt. Also da sind wir einfach aufgrund unserer menschlichen Voraussetzungen hier vordergründig unterschiedlich gefährdet, aber in unserem Herzen, und darauf kommt ja Gott in erster Linie an, und das sieht er ja, da sind wir alle gleich gefährdet. Und darum zielt Jakobus nicht nur darauf, dass wir uns etwas besser benehmen und dass der innergemeindliche Knigge etwas gründlicher eingehalten wird, sondern Jakobus zielt auf unser Herz und sagt, bedenke, du kannst so schnell von der Hölle entzündet werden. Der Teufel kann so leicht dich dazu bringen, durch deine Gedanken, durch deine Emotionen, dass deine Zunge geladen wird wie eine scharfe Waffe und dann feuerst du ab. Manchmal leise, zischend, manchmal so, dass es nur wenige merken, manchmal in aller Öffentlichkeit und richtest Verderben an. Es geht um die Herzenshaltung. Und darum, ihr Lieben, sollte es immer mehr unser Gebet sein zum Herrn, dass wir sagen, Herr, reinige mein Herz. Wir werden das auch gleich singen nach der Predigt. Ein reines Herz herrschaff in mir, weil das die größten Auswirkungen für unseren Umgang mit unserer Zunge hat. Und dass wir beten, Herr, reinige mein Herz und bändige meine Zunge. Was meinen Sie, was das bringen wird, wenn jeder von uns, so wie er hier sitzt, in der kommenden Woche, jeden Tag in seiner stillen Zeit den Herrn bittet, Herr, bändige meine Zunge und forme meine Gedanken und präge mein Herz so, dass das, was dann rauskommt aus meinem Mund, dich ehrt und den anderen nützlich ist und dient. Manchmal, das muss an dieser Stelle auch noch gesagt werden, ist das ja gar nicht böse gemeint, aber nur loses Gerede, das den anderen aber doch verletzt, so nach dem Motto, lieber einen Freund verloren, als einen guten Witz verschenkt. Und dann sollten wir in manchen Situationen doch lieber auf die Pointe verzichten und den guten Witz verschenken, als den Freund zu betrüben. Das ist was anderes als liebevolles Necken. Also das ist damit sicherlich nicht verboten. Ich habe auch manchen guten Freund, mit dem es einfach Spaß macht, sich gegenseitig ein paar liebevoll gemeinte Gemeinheiten an den Kopf zu werfen. Das kommt ja auf die Motivation an und auf das Herz. Das ist uns damit von Gott her nicht versagt, aber dort, die Grenze ist dort erreicht, wo es den anderen betrübt. Die Grenze ist dort erreicht, wo es den anderen verletzt. Und da ist einfach auch die Verletzbarkeitssensibilität bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das müssen wir auch bedenken. Und wir dürfen, wenn wir solche Neckereien und Späße machen, nicht von unserem dicken Fell ausgehen, das wir möglicherweise haben, sondern müssen versuchen, das Fell dessen im Blick zu haben, dem wir die entsprechende Bemerkung nun auf den Nacken schicken. Also, wo es den anderen betrübt, wo es den anderen verletzt, wo es auf Kosten des anderen geht, da sollten wir es unterlassen. Aber Spaß und geistreiches sich necken ist damit nicht verboten. Ich denke, ein praktischer Schutz, um Jakobus 3 zu praktizieren, kann sein, dass wir uns klar machen, unser Herr ist Zeuge aller Gespräche, die wir führen. Der Herr ist unser Zeuge. Ob wir in der Öffentlichkeit miteinander reden, ob wir drüben beim Kirchenkaffee miteinander sprechen, ob wir nächste Woche miteinander telefonieren, ob wir uns Mails schreiben, egal, der Herr ist immer dabei. Der Herr ist unser Zeuge. Und es sollte unser höchstes Ziel sein, dass wir bestehen können vor unserem Herrn mit dem, was wir sagen und mehr noch mit dem, was wir denken. Und deswegen haben wir das ja auch gehört in der Lesung Psalm 19, Vers 15. Lass dir wohlgefallen die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Das ist unser Ziel. Und da brauchen wir den Herrn, dass er uns das schenkt und dass er uns sensibel macht und dass er uns lehrt, auch unsere Gedanken zu beherrschen und dass er immer mehr unsere Gedanken und dann auch unsere Worte mit seinem Wort füllt. Und je mehr unsere Gedanken und unser ganzes Streben und Trachten von ihm gefüllt ist und von seiner Wahrheit und von seinem Wort, umso weniger Platz hat von vornherein alles andere. Und denken wir daran, dass der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 12, Vers 36 bis 37, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, dass sie geredet haben. Zitat Ende. Sagt unser Herr. Von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Wollen wir das im Blick behalten, wenn wir in die Gespräche der nächsten Woche gehen. Ich komme zum Schluss. Wenn man sieht, was unsere Zunge alles ausrichten kann, dann könnte man denken, am besten halten wir nur noch unsere Klappe. Wir lassen uns am Morgen des Tages von einem nahestehenden Menschen und kriegen das auch selbst hin, so mit einem Klebeband den Mund einfach zukleben und dann kommt da nichts mehr raus. Noch mit einem kleinen Knebel davor, dann ist alles gut abgedichtet. So nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und am besten macht es Gott mit uns wie mit Zacharias, der da auch Gott nicht geglaubt hat, als ihm angekündigt wurde, dass Johannes der Täufer geboren werden sollte und Gott hat ihn einfach verstummen lassen für einige Zeit. Und er hatte Zeit nachzudenken und über sein Reden vor Gott einsichtig zu werden. Aber das hat unser Herr nicht mit uns vor. Unser Herr hat nicht mit uns vor, dass wir einfach nur die Klappe halten, sondern er will uns seine Worte in den Mund geben. Unser Herr will nicht nur, dass wir das Falsche lassen, sondern er will genauso, dass wir das Richtige tun. Und darum offenbart Jakobus uns nicht nur die zerstörerische Macht des Wortes, das war unser Thema heute, sondern er offenbart uns auch in Kapitel 5 die heilsame Macht von Worten. Und er zeigt uns dort in Kapitel 5 ganz praktisch, wie unsere Worte diese heilsame Kraft bekommen können. Und darum hoffe ich, dass Sie nächsten Sonntag alle wieder da sind. Und dann gucken wir uns die Position an. Wie können unsere Worte heilsam werden und gesättigt mit Gottes Wahrheit und voller wohltuender Wirkung für unsere Nächsten und so, dass es unseren Herrn ehrt. Und wir wollen aber damit nicht bis nächste Woche warten, sondern lasst uns den Herrn schon heute darum bitten, dass er uns heilsame Worte gibt. Worte, die gespeist sind von seinem ewigen Wort. Und dann wird er es schenken, dass unsere Zunge nicht von der Hölle entzündet wird, sondern vom Himmel. Und dann werden wir voller Überzeugung beten können mit diesem Lied von Manfred Siebald. Gib mir die richtigen Worte. Gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Worte, die stören, Worte, die klären, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden. Gib mir die Worte dafür. Herr, darum wollen wir dich von Herzen bitten, dass du das schenkst. Herr, und wir erkennen wirklich mit Beklommenheit, was wir alles anrichten können mit unseren Worten. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr, dass wir oft noch so unbeherrscht sind und so gedankenlos mit unseren Worten umgehen. Aber danke, dass du uns nicht einfach laufen lässt mit dieser Sünde, sondern dass du uns in den Spiegel deines Wortes blicken lässt. Hilf uns, Herr. Gib, dass es besser wird. Und fülle unser Herz, unsere Gedanken und dann auch unseren Mund mit deiner heilsamen Wahrheit, damit wir einander dienen können, dieser Welt deine herrliche Wahrheit bezeugen können und in allem du geehrt wirst, auch durch unsere Zunge, Herr. Bitte lass das geschehen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.